Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war...
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlitt. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Achter Teil. Goya. Erstes Kapitel. John.
Holly holte ihren Stiefbruder vom Bahnhof ab. Er war ihrem verstorbenen Bruder Jolly ein wenig ähnlich, doch sein Blick war lebhafter und sein Wesen weniger förmlich, die Augen dunkler und das Haar heller.
Seine schüchterne Höflichkeit entzückte sie, die an Sicherheit im Benehmen der Jugend gewöhnt war. Er war verwirrt, weil sie ihn nach Hause fahren wollte, anstatt dass er sie fuhr.
Soll ich es nicht mal versuchen? Wir haben seit dem Krieg allerdings kein Auto in Robin Hill und ich bin nur einmal gefahren und auf einer Böschung gelandet. Aber... ein Versuch kann man doch riskieren.
Schon gut, John.
Sein leises, ansteckendes Lachen war sehr anziehend.
Er ist ein interessanter, kleiner Bruder.
Als sie zu Hause ankamen, zog er einen zerknüllten Brief hervor, den sie las, während er sich wusch.
Einen ganz kurzen Brief, den zu schreiben Vater wohl viel Überwindung gekostet haben muss. Meine Liebe... du und Val werden hoffentlich nicht vergessen, dass John nichts von der Familiengeschichte weiß.
Seine Mutter und ich finden, dass er noch zu jung dafür ist. Der Junge ist sehr lieb und ihr Augapfel. Verbum sapientibus,
dein dich liebender Vater, Joan Forsythe. Das ist alles.
Es verstärkte in Holly ein unbehagliches Bedauern, dass Fleur kommen sollte.
Nach dem Tee nahm sie John mit auf die Anhöhe hinter dem Haus. Sie sprachen lange miteinander, während sie dort über einem alten Kreidesteinbruch saßen, der ganz mit Brombeeren und Labkraut überwachsen war. Milchwurz und Leberkraut übersäten den grünen Abhang, die Lerchen und die Amseln im Gebüsch sangen, dann und wann kreiste eine Möwe, die an Land flog, sehr weiß am verblassenden Himmel, wo der fahle Mond aufging. Ein köstlicher Wohlgeruch wehte zu ihnen herüber, als liefen unsichtbare kleine Wesen umher, die Duft aus Blättern und Gräsern stampften.
Es ist wundervoll hier. Nichts, das stören könnte. Möwenflug und Schafglocken.
Möwenflug und Schafglocken? Du bist ein Dichter, mein Lieber.
Du meine Güte. Wo denkst du hin?
Versuch es. In deinem Alter habe ich es auch versucht.
Wirklich? Mutter sagt auch, versuch es. Aber ich bin ein hoffnungsloser Fall. Kannst du mir etwas von dir zeigen?
Mein Lieber, ich bin 19 Jahre verheiratet. Ich schrieb nur Gedichte, als ich heiraten wollte.
Ach,
meinte John und wandte das Gesicht ab. Die eine Wange, die sie sehen konnte, war von verdächtiger Farbe.
Nach Tisch ein weiteres langes Gespräch vor dem Holzfeuer in der niedrigen Halle. Und es schien wenig übrig zu bleiben, das sie von John nicht wusste.
Ausgenommen etwas von wirklicher Wichtigkeit.
Holly trennte sich von ihm an seiner Schlafzimmertür und war überzeugt, dass sie ihn lieb gewinnen und Val ihn gern haben würde.
Er ist eifrig, aber nicht überströmend. Ein glänzender Zuhörer. Sympathisch, verständig, zurückhaltend. Offenbar liebt er Vater und vergöttert seine Mutter. Er schätzt Reiten, Rudern und Fechten mehr als Spiele. Er rettet Nachtfalter aus der Flamme und kann Spinnen nicht vertragen, trägt sie jedoch lieber in einem Stückchen Papier hinaus, als sie zu töten. Mit einem Wort, er ist liebenswert.
Sie ging mit dem Gedanken schlafen, dass er furchtbar leiden würde, wenn jemand ihn verletzte.
Wer aber sollte ihn verletzen?
John dagegen lag mit einem Stück Papier und einem Bleistift in der Hand am Fenster und schrieb bei Kerzenlicht sein erstes wirkliches Gedicht.
Das Mondlicht reicht nicht aus, um dabei zu sehen. Es reicht gerade, die Nacht unwirklich und wie in Silber getaucht erscheinen zu lassen. Just die Nacht für Fleur zu wandern und sich umzuschauen und weiterzugehen. Über die Hügel und weit, weit fort.
Und John, die offene, freie Stirn in tiefe Falten gelegt, machte Zeichen auf das Papier und radierte sie wieder aus, um sie abermals aufzuschreiben, und tat alles, was für die Vollendung eines Kunstwerks notwendig ist.
Es ist ein Gefühl in mir, wie die Frühlingswinde es haben müssen, wenn sie ihr erstes Lied unter den knospenden Blüten versuchen.
Zweites Kapitel. Fleur.
Um peinliche Fragen zu vermeiden, die nicht beantwortet werden konnten, sagte man John nichts weiter als:
Zum Wochenende kommt ein junges Mädchen mit Well heraus.
Oh.
Aus demselben Grund hatte man auch Fleur nur gesagt:
Es wohnt ein junger Mann bei uns.
Die beiden Fohlen, wie Val sie in Gedanken nannte, trafen sich daher auf eine Weise, die an Unvorbereitetsein nichts zu wünschen übrig ließ. Holly stellte sie einander so vor.
Das ist John, mein kleiner Bruder. Fleur ist eine Cousine, John.
John, der durch die hohe Glastür aus starkem Sonnenlicht hereinkam, war von dem unerwarteten Wunder so verwirrt, dass er ohne Reaktion Fleur ruhig sagen hörte:
Oh, sehr angenehm.
Als hätte sie mich nie gesehen.
Und aus der denkbar kleinsten Bewegung ihres Kopfes vage verstand, dass er sie nie gesehen hatte. Wie trunken neigte er sich über ihre Hand und wurde schweigsamer als das Grab. Er hütete sich zu sprechen und verschwand bei der ersten sich ihm bietenden Gelegenheit auf sein Zimmer.
Er begann, sein Gedicht abzuschreiben.
Das er ihr natürlich nie zeigen würde.
Bis der Klang von Pferdehufen ihn auffahren ließ und er vom Fenster aus sah, dass sie mit Val fortritt. Es war klar, dass sie keine Zeit vergeudete, aber der Anblick tat ihm weh.
Er vergeudete die seine. Wäre er in seiner schrecklichen Erregung nicht davongelaufen, hätten sie ihn vermutlich aufgefordert, mitzukommen.
Von seinem Fenster aus beobachtete er, wie sie verschwanden.
Dummer Esel, ich versäume immer alle Gelegenheiten. Warum kann ich nicht mehr Selbstvertrauen haben und bereit sein?
Er stützte das Kinn in die Hand und stellte sich den Ritt vor, den er mit ihr hätte machen können.
5 Tage sind nur 5 Tage und nun habe ich 3 Stunden davon versäumt. Gibt es irgendjemanden außer mir, der so ein Dummkopf ist wie ich? Ich kenne niemanden.
Früh zog er sich zum Abendessen um und war als erster unten. Er wollte nichts mehr versäumen, aber er vermisste Fleur, die als letzte herunterkam. Bei Tisch saß er ihr gegenüber und es war furchtbar.
Unmöglich, etwas zu sagen. Aus Angst, das Falsche zu sagen. Unmöglich, sie unbefangen anzusehen. Unmöglich, sie, mit der ich im Geist schon über alle Berge und weit fort gewesen bin, normal zu behandeln. Und dazu das Bewusstsein, dass ich ihr und allen anderen wie ein Tölpel vorkommen muss. Ja, es ist ganz entsetzlich. Und sie spricht so sicher. Schwebt leicht beschwingt hierhin und dorthin. Wundervoll, wie sie eine Kunst beherrscht, die ich so grässlich schwer finde. Sie muss mich für hoffnungslos halten.
Die Augen seiner Schwester, die mit einigem Erstaunen auf ihn gerichtet waren, nötigten ihn schließlich, Fleur anzublicken. Doch sofort schienen ihre Augen sehr eifrig und sehr weit geöffnet zu sagen, um Gottes Willen, und zwangen ihn, Val anzusehen, dessen Grinsen ihn wieder zwang, auf sein Kotelett zu blicken, das wenigstens keine Augen und kein Grinsen hatte, und es hastig zu verzehren.
John ist im Begriff, Landwirt zu werden. Landwirt und Dichter.
Holly.
Einen Moment lang sah er Holly an, die wieder ihn ansah, während Fleur mit leisem Stirnrunzeln irgendeinem Gedanken nachhing. Und so konnte John sie endlich anschauen.
Sie hat ein weißes, sehr einfaches und sehr gut geschnittenes Kleid an. Ihre Arme sind nackt und in ihrem Haar steckt eine weiße Rose.
In diesem kurzen Augenblick ungestörten Anschauens, nach so intensivem Unbehagen, sah John sie verklärt wie einen schlanken Obstbaum in der Dunkelheit, wie den Vers eines Gedichtes, der im Geist aufblitzt, wie einen Ton, der in der Ferne verhallt.
Ich wüsste gern, wie alt sie ist. Sie scheint so viel selbstsicherer und erfahrener als ich. Warum dürfen wir nicht sagen, dass wir einander getroffen haben?
Das Essen verging für John wie im Traume, bis er die Stimme seiner Schwester von der Tür her sagen hörte.
Kommt doch her, ihr beiden. Wollt ihr nicht noch ein bisschen frische Luft schnappen?
Ja, die Luft ist einfach zu köstlich.
Sie gingen alle hinaus. Das Mondlicht glänzte auf den Tautropfen und eine alte Sonnenuhr warf einen langen Schatten. Zwei Buchsbaumhecken im rechten Winkel zueinander, breit und dunkel, sperrten den Obstgarten ab. Fleur ging durch die Öffnung und rief:
Kommen Sie doch mit!
John sah auf die anderen und folgte ihr. Wie ein Geist lief sie zwischen den Bäumen hin und her. Alles war von Zauber erfüllt und es roch nach alten Baumstämmen und Nesseln. Sie verschwand. Er dachte, dass er sie verloren hatte. Da rannte er sie beinahe um, weil sie ganz still dastand.
Ist das nicht herrlich?
Doch.
Ich darf sie doch John nennen, nicht wahr?
Natürlich.
Gut. Aber wissen Sie, dass zwischen unseren Familien eine Fehde besteht?
Eine Fehde? Weshalb?
Das ist ja eben so romantisch und albern. Deshalb tat ich, als würden wir uns nicht kennen. Wollen wir morgen früh aufstehen, vor dem Frühstück einen Spaziergang machen und über alles sprechen? Ich hasse es, etwas aufzuschieben. Sie nicht auch?
Ja. Morgen früh. Um 6?
6 Uhr also. Ihre Mutter ist sehr schön.
Ja, das ist sie.
Ich liebe alles Schöne, wenn es aufregend ist. Aber Griechisches mag ich nicht.
Was? Nicht Euripides?
Euripides? Nein. Ich kann griechische Stücke nicht leiden. Sie sind so lang. Ich finde, man muss Schönheit immer rasch genießen. Ich sehe mir zum Beispiel gerne ein Bild an und laufe dann davon. Ich vertrage nicht so viele Dinge auf einmal. Schauen Sie.
Sie pflückte eine Blüte von einem Strauch und hielt sie in das Mondlicht.
Das ist besser als der ganze Garten, finde ich.
Plötzlich nahm sie seine Hand.
Finden Sie nicht, dass von allem auf der Welt Vorsicht das Schrecklichste ist? Riechen Sie das Mondlicht!
John beugte sich vor und küsste ihre Hand, die seine festhielt.
Das ist hübsch und altmodisch. Sie sind schrecklich schweigsam, John. Aber ich liebe Schweigen, wenn es nicht lange dauert.
Fleur!
Wir müssen jetzt zurückgehen.
Sie ließ seine Hand los.
Sonst erregen wir nur Verdacht!
John folgte ihr, mit Liebe im Herzen, Frühling im Herzen und über allem die mondbeschienene, weiße, unirdische Blüte.
Drittes Kapitel: Idyll im Gras.
Als die beiden jungen Forsythes an diesem Morgen aus dem Heckenweg traten und ihre Gesichter der Sonne zuwandten, war kein Wölkchen am Himmel. Und die Hügel waren voller Tau. Die beiden waren den Abhang rasch heraufgestiegen und ein wenig außer Atem. Sich hinauszuschleichen war lustig gewesen, aber hier oben verschwand das Gefühl, zusammen etwas Heimliches zu tun, und machte verlegenem Schweigen Platz. Irgendwann schob John zaghaft seine Hand unter ihren Arm. Fleur blickte gerade vor sich hin, begann zu singen.
John, the farmer's son, stole a
Johns Arm stahl sich um ihre Taille.
Das kommt ziemlich plötzlich, tun Sie das oft?
John ließ den Arm sinken. Doch als sie lachte, fand sein Arm wieder den Weg zurück. Und Fleur sang weiter.
Who will over the down so free? Who will with me ride? Who will up and follow me? Singen Sie, John!
Who will up and follow me? John.
Und Lerchen, Schafglocken und weit entfernte Kirchenglocken, die zu einem frühen Gottesdienst riefen, stimmten mit ein. Bis Fleur sagte:
Mein Gott, bin ich jetzt hungrig.
Oh, das tut mir leid.
John, Sie sind so ein lieber Mensch.
Fleur.
Und sie presste seine Hand an ihre Taille. John taumelte fast vor Glückseligkeit.
Jetzt müssen wir aber zurück, sonst werden wir zu spät kommen und so albern aussehen, dass Sie aufmerksam werden müssen. Passen Sie auf, John. Wir sind nur weggegangen, um uns Appetit zum Frühstück zu machen und haben uns verirrt. Verstehen Sie?
Ja.
Im Ernst, sonst machen Sie der ganzen Sache ein Ende. Können Sie gut lügen?
Ich glaube nicht, aber ich werde es versuchen.
Ich weiß genau, Sie wollen nicht, dass wir Freunde werden.
Weshalb nicht?
Ich sagte Ihnen schon, weshalb.
Aber das ist doch zu dumm.
Ja, aber Sie kennen meinen Vater nicht.
Ich nehme an, er liebt Sie über alles?
Ich bin sein einziges Kind. Und Sie auch. Das Ihrer Mutter. Ist das nicht eine langweilige Geschichte? Man erwartet so viel von uns. Und bis Sie mit dem Erwarten fertig sind, ist man so gut wie tot.
Ja, das Leben ist verdammt kurz.
Ja, kurz.
Man möchte ewig leben und alles wissen.
Und jeden lieben?
Nein. Ich möchte nur einmal lieben. Sie.
Sie machen Fortschritte. Sehen Sie, da ist der Kreidesteinbruch. Jetzt ist es nicht mehr weit. Laufen wir!
John folgte in schrecklicher Angst, dass er sie beleidigt haben könnte. Der Kreidesteinbruch war voller Sonnenschein und Bienengesumm. Fleur warf ihr Haar zurück.
Für alle Fälle, John. Können Sie mir einen Kuss geben?
Und hielt ihm die Wange hin. Mit Leidenschaft küsste er die heiße, weiche Wange.
John. Also, vergessen Sie nicht, wir haben uns verirrt. Überlassen Sie möglichst alles mir. Ich werde ziemlich scheußlich zu Ihnen sein. Es ist sicherer. Versuchen Sie auch, scheußlich zu mir zu sein.
Das ist unmöglich.
Mir zuliebe. Bis 5 Uhr wenigstens.
Jeder wird mich durchschauen.
Machen Sie es nur so gut Sie können. Sehen Sie, da sind Sie schon. Winken Sie mit Ihrem Hut. Ach so, Sie haben ja keinen. Na, dann können Sie vielleicht pfeifen?
Ja.
Gehen Sie ein wenig weiter von mir fort und sehen Sie mürrisch aus.
Wuhu! Ihr kommt gerade recht, das Frühstück ist schon bereitet.
Oh, wunderbar!
5 Minuten später, als sie ins Haus traten und er versuchte, so düster wie möglich dreinzusehen, hörte John ihre klare Stimme im Esszimmer.
Oh, ich bin halb tot vor Hunger. Er will Landwirt werden und verirrt sich. Der Junge ist ein Dummkopf.
4. Kapitel. Soames sinnt nach.
Das Frühstück war vorüber und Soames ging hinauf in seine Bildergalerie. Er war, was Annette verstimmt nannte. Fleur war noch nicht zu Hause. Sie war für Mittwoch erwartet, hatte aber telegrafiert, dass sie bis Samstag bleiben werde. Und nun waren seine Schwester und dieser Belgier Profond da, der Winifred seit Neuestem begleitete.
Ein eigenartiger Mensch.
Soames stand vor seinem Gauguin.
Der wundeste Punkt meiner Sammlung.
Mit 2 Matisse hat er das große, hässliche Ding vor dem Krieg gekauft.
Weil man so viel Aufhebens von den Nachimpressionisten macht.
Er hätte gern gewusst, was dieser Profond von seiner Sammlung hielt.
Der Mensch scheint viel herumgekommen zu sein. Er hat bestimmt schon die eine oder andere Sammlung gesehen.
Als er plötzlich die Stimme seiner Schwester hörte.
Ich finde das Bild scheußlich, Soames.
So? Wirklich? Ich habe 500 dafür bezahlt.
Frauen schauen nicht so aus wie diese hier. Auch nicht, wenn es Schwarze sind.
Du bist doch nicht heraufgekommen, um mir das zu sagen.
Nein. Weißt du, dass Joyens Junge bei Well und seiner Frau wohnt?
Wie?
Ja. Er wohnt bei ihnen, während er die Landwirtschaft erlernt. Ich habe Val gewarnt, zu einem von beiden über die alte Geschichte zu sprechen.
Warum hast du es mir nicht vorher gesagt?
Ja, er macht, was sie will. Du hast sie immer verwöhnt.
Ach.
Außerdem, lieber Junge, was schadet es denn?
Schadet? Nun, sie...
Das Taschentuch. Fleurs Augen, ihre Fragen und jetzt der Aufschub ihrer Rückkehr. Die Symptome schienen ihm so düster, dass er seiner Naturgetreu nicht davon loskam.
Ich finde deine Vorsicht übertrieben. Wenn ich du wäre, würde ich ihr die alte Geschichte erzählen. Es hat keinen Zweck zu glauben, dass junge Mädchen heute genauso sind wie früher. Ach, wo sie ihr Wissen hernehmen, weiß ich nicht. Aber sie scheinen über alles informiert zu sein.
In Soames ausdruckslosem Gesicht zuckte es krampfhaft. Und Winifred fügte hastig hinzu:
Wenn du nicht gern darüber sprichst, könnte ich es für dich tun.
Nein, noch nicht. Und wenn es nach mir geht, nie.
Fünftes Kapitel. Goya.
Es ist hier und an anderer Stelle schon genug von John Forsythe gesagt worden, um zu zeigen, wie groß der Abstand zwischen ihm und seinem Ururgroßvater war, dem ersten Joyen in Dorset unten am Meer. John war empfindsam wie ein Mädchen, empfindsamer als 9 von 10 Mädchen seines Alters, fantasievoll wie eines der Sorgenkinder seiner Halbschwester June, liebevoll, wie es für einen Sohn seines Vaters und seiner Mutter natürlich war. Und doch war in seinem Innern etwas von dem alten Gründer der Familie, eine geheime Hartnäckigkeit, eine Furcht, seine Gefühle zu zeigen und der Vorsatz, nicht zur Kenntnis zu nehmen, wenn er geschlagen war.
Er, dessen Wesen sich gegen jede Intrige auflehnte und jeden Versuch, seine leidenschaftlichen Gefühle für Fleur zu verbergen, als Unsinn ansah, tobte und wütete innerlich. Gehorchte jedoch und tröstete sich, so gut er konnte, in den wenigen Minuten, wo sie allein waren.
Etwas in John wehrte sich dagegen. Er konnte diese Vorwände für ein so natürliches, so überwältigendes und süßes Gefühl nicht ertragen.
Freitagabend gegen 11 Uhr lehnte John halb unglücklich, halb in einem Traum versunken am Fenster, als er ein leises Geräusch vernahm, wie wenn jemand mit dem Fingernagel an eine Tür klopft. Er stürzte hin und lauschte.
Wieder der Ton. Es ist ein Fingernagel.
Ein Märchenwesen kam herein.
Ich wollte dir mein Kostüm zeigen,
sagte sie und stellte sich am Fußende des Bettes in Positur.
John lehnte tiefatmend an der Tür.
Die Erscheinung trug ein weißes Musselintuch um den Kopf geschlungen, ein Fichu um den Hals über einem weinfarbenen Kleid, das sich unter der schmalen Taille bauschte. Sie hielt einen Arm in die Seite gestemmt und den anderen mit einem Fächer in der Hand rechtwinklig erhoben.
Das soll eigentlich ein Korb mit Trauben sein, aber ich habe keinen hier. Es ist mein Goya-Kleid. Und so steht das Mädchen auf dem Bild aus der Sammlung meines Vaters. Gefällt es dir?
Es ist ein Traum.
Die Erscheinung drehte sich im Kreis.
Fass ihn an.
John kniete nieder und umfasste ehrfürchtig den Rock.
Alles Traum. La Vendimia. So heißt das Bild von Goya. Weinlese.
Johns Finger berührten kaum ihre Taille. Anbetend blickte er zu ihr auf.
Sie beugte sich herab und küsste seine Stirn, drehte sich auf den Fußspitzen um, glitt hinaus und war fort.
John blieb auf den Knien und sein Kopf sank gegen das Bett. Wie lang er so blieb, wusste er nicht. Wie in einem Traum hörte er noch das leise Geräusch des klopfenden Nagels, der Füße, das Rascheln der Röcke. Vor seinen geschlossenen Augen stand die Gestalt, lächelnd und flüsternd, und ein Duft von Narzissen erfüllte die Luft. Auf seiner Stirn spürte er eine kleine kühle Stelle, wo sie ihn geküsst hatte, als hätte ihn eine Blume berührt. Liebe erfüllte sein ganzes Sein. Jene Liebe zwischen Knabe und Mädchen, die noch so wenig weiß, so viel erhofft. Nicht um die Welt den Schmelz entfernen würde und doch mit der Zeit zu einer flüchtigen Erinnerung werden muss, zu einer verzehrenden Leidenschaft, einer alltäglichen Kameradschaft oder
einmal unter tausend
zu einer Weinlese mit Trauben, voll und süß, in den Farben des Abendrots.
Sechstes Kapitel. Die Herausforderung.
Unter den vier Forsythes der dritten und, wie man sagen könnte, der vierten Generation hatte das Wochenende in Wanson under the Downs, das sich schließlich auf 9 Tage erstreckte, die verschlungenen Fäden der Beziehungen zwischen diesen so eigenwilligen Personen bis zum Äußersten gespannt. Nie war Fleur so fine, Holly so wachsam, Val so verschlossen, John so schweigsam und verstört gewesen.
Am Donnerstag, als sie zum Abendessen gekleidet im Wohnzimmer standen, sagte sie zu ihm:
John, ich fahre Sonntag mit dem Zug um 3.40 Uhr von Pennington nach Hause. Wenn du Samstag nach Hause fahren würdest, könntest du Sonntag hinkommen, mich begleiten und gerade noch mit dem letzten Zug zurückfahren. Du wärst doch auf jeden Fall nach Hause gefahren, nicht?
Alles, wenn ich nur mit dir zusammen sein kann. Nur, warum vorgeben?
Na, du hast keinen Instinkt, John. Du musst das mir überlassen. Unsere Familien nehmen das alles sehr tragisch. Wenn wir zusammen sein wollen, müssen wir vorläufig verschwiegen sein.
Empfindsame, fantasievolle, zärtliche Jungen haben es nicht leicht auf der Schule. Doch John hatte instinktiv sein Naturell verborgen und war daher nicht unglücklicher gewesen als andere Knaben auch. Nur mit seiner Mutter war er bisher immer ehrlich und natürlich gewesen. Und als er nach Robin Hill fuhr, war sein Herz schwer, weil Fleur gesagt hatte, er dürfe nicht ehrlich und natürlich mit ihr sein, obwohl er noch nie ein Geheimnis vor seiner Mutter gehabt hatte. Ja, er solle nicht einmal von ihrem Wiedersehen erzählen, wenn sie es nicht bereits wusste.
Seine Rückkehr hatte etwas Befremdliches. John war bald auf sein Zimmer gegangen. Und so waren Joe und Irene den Rest des Abends allein miteinander.
Du solltest mich es ihm lieber sagen lassen und die Sache los sein. John hat die Instinkte eines Gentleman. Er muss nur verstehen...
Aber er ist so unschuldig.
Merkwürdig, nicht? Du und ich, wir würden der Welt unsere Geschichte ohne Scham erzählen. Aber unser eigener Junge bringt uns in Verlegenheit.
Natürlich waren Irene und Joy die Veränderung an John nach dessen Rückkehr nicht verborgen geblieben.
Vielleicht muss er nur eine Zeit fort von hier.
Du hast recht. Mit ein bisschen Abstand wird er sehen, was sein Herz wirklich rührt.
Vielleicht sollte ich ihn mit auf eine Reise durch Italien nehmen. Er hat doch noch gar nichts von der Welt gesehen.
Liebt der Junge aber wirklich? So wird er nicht vergessen. Auch nicht, wenn er nach Italien fährt. Wir sind eine hartnäckige Rasse, wir Forsythes. Und er wird instinktiv wissen, warum er fortgeschickt wird. Nichts wird ihn heilen außer der Erschütterung, wenn er es erfährt.
Lass es mich wenigstens versuchen.
Joyen stand einen Augenblick da, ohne zu sprechen. Dann nahm er sie in die Arme, küsste ihre Augen und sagte...
Wie du willst, mein Liebes.
Siebtes Kapitel. Über den Fluss.
Soames war, was Annette verstimmt nannte. Fleur war noch nicht zu Hause. Sie war für Mittwoch erwartet, hatte aber telegrafiert, dass sie bis Samstag bleiben werde. Und nun waren seine Schwester und dieser Belgier Profond da, der Winifred seit Neuestem begleitete.
Eine Amsel unterbrach seine Gedanken mit ihrem Abendlied.
Ein großer, dicker Vogel dort oben auf der Akazie.
Soames hatte in den letzten Jahren großes Interesse an seinen Vögeln gewonnen. Er und Fleur gingen oft umher und beobachteten sie. Er sah ihren Hund, einen Jagdhund, in einem Sonnenflecken auf der Fahrbahn liegen. Der Hund näherte sich mit wedelndem Schwanz und Soames legte mechanisch die Hand auf seinen Kopf.
Na, alter Knabe, wartest du auch auf sie, ja?
Der Hund, der Vogel, der Flieder, alles war für ihn ein Teil von Fleur, nicht weniger, nicht mehr.
Hab sie zu lieb. Viel zu lieb.
Er war wie jemand, der seine Schiffe unversichert auf hoher See hatte.
Ach, da ist ja endlich das Auto.
Es fuhr vor, hatte Gepäck mit, aber keine Fleur.
Miss Fleur kommt zu Fuß, Sir. Auf dem Weg am Fluss.
Zu Fuß diese weite Strecke?
Soames starrte ihn an. Auf dem Gesicht des Mannes zeigte sich ein Lächeln.
Worüber grinst er?
Schnell wandte er sich um und sagte:
Gut, Sims.
Und ging ins Haus. Er kehrte in die Bildergalerie zurück. Von dort sah er auf das Flussufer, starrte unbeweglich hinaus, ohne daran zu denken, dass es mindestens eine Stunde dauern würde, bevor ihre Gestalt sich dort zeigte.
Zu Fuß. Und das Grinsen dieses Burschen. Der Junge.
Er wandte sich vom Fenster ab. Er durfte nicht spionieren.
Wenn sie mir Dinge vorenthalten will, muss sie es tun. Kann ich nicht spionieren.
Er hatte ein Gefühl der Leere im Herzen und Bitterkeit stieg in ihm auf.
Soames dachte an den Tag zurück, an dem Fleur geboren worden war, als er in tiefer Angst gewartet und ihr Leben gegen das Leben ihrer Mutter abgewogen hatte.
Ich habe sie gerettet, damit sie die Blume meines Lebens wird. Und jetzt ist sie im Begriff, mir Kummer und Schmerz zu bereiten.
Er stand noch da, als der Duft einer Zigarre in seine Nase stieg und eine Stimme sagte:
Nun, Mr. Forsyth, was werden Sie mit dieser kleinen Sammlung hier anfangen?
Der Belgier.
Soames unterdrückte seine instinktive Gereiztheit und sagte:
Verstehen Sie etwas von Bildern?
Ich mache mir nicht viel aus Bildern, aber ich besitze einige. Eben nur ein paar.
Woraus machen Sie sich eigentlich etwas?
Ich weiß nicht. Das Leben ist wie ein Haufen Affen, die nach leeren Nüssen suchen.
Lächelnd verließ er die Galerie, gediegen und blau wie der Rauch seiner ausgezeichneten Zigarre.
Achtes Kapitel. Duett.
John hatte alles so gemacht, wie es Fleur ihm aufgetragen hatte. Er war einen Tag vor ihr abgereist, war, so gut es ging, seinen Eltern Irene und Joyen aus dem Weg gegangen und war nun zur Paddington Station geeilt, um Fleur auf ihrer Rückreise ins elterliche Haus nach Mapledurham zu begleiten.
Die kleine Empfindung Liebe wächst erstaunlich rasch, wenn ihr Unterdrückung droht. John erreichte die Paddington Station eine halbe Stunde vor der Zeit und,
wie ihm vorkam,
eine volle Woche zu spät. Er stand vor dem vereinbarten Bücherkiosk mitten in einer Menge Sonntagsausflügler und überflog die Titel der Romane. Schließlich kaufte er einen, um die argwöhnischen Blicke des Verkäufers zu beschwichtigen.
Er hieß The Heart of the Trail, was immer das auch bedeuten mochte.
Jede Minute schien ihm wie eine Stunde und war erfüllt von schrecklichen Vorstellungen. Nach 20 Minuten sah er sie auftauchen, mit einer Reisetasche und einem Träger, der ihr Gepäck brachte. Sie kam rasch und kühl und begrüßte ihn, als wäre er ihr Bruder.
Erste Klasse,
sagte sie zu dem Träger.
Exitze gegenüber.
John bewunderte ihre ungeheure Selbstbeherrschung.
Können wir nicht ein Abteil für uns allein haben?
Geht nicht. In der Maidenhead vielleicht. Schau unbefangen aus, John.
John versuchte, ein mürrisches Gesicht zu machen. Sie stiegen ein.
Mit zwei anderen Unmenschen. Zum Teufel.
Fleur versteckte sich hinter The Lady's Mirror, John hinter seinem frisch erworbenen Heart of the Trail. Der Zug fuhr ab. Fleur ließ das Journal sinken und beugte sich vor.
Nun?
Es kam mir vor wie zwei Wochen.
Sie nickte. Und Johns Gesicht erhellte sich sofort.
Schau unbefangen aus,
murmelte Fleur und brach in leises Gelächter aus. Es verletzte ihn.
Wie kann ich unbefangen aussehen, wenn Italien drohend über mir hängt?
Er hatte es ihr behutsam mitteilen wollen, aber jetzt platzte er damit heraus.
Sie wollen, dass ich mit Mutter auf 2 Monate nach Italien fahre?
Fleur schloss die Augen, wurde ein wenig blass und biss sich auf die Lippen. War alles, was sie sagte, doch es bedeutete viel. Dieses Oh war wie das schnelle Zurückziehen zum Gegenstoß beim Fechten. Und er kam.
Du musst fahren.
Ich muss?
Natürlich.
Aber 2 Monate. Es ist schrecklich.
Nein, 6 Wochen. Bis dahin wirst du mich vergessen haben. Wir werden uns am Tag deiner Rückkehr in der Nationalgalerie treffen.
Aber nimm an, du hast mich vergessen.
Wie könnte ich?
Wenn da irgend so ein Kerl dazwischen kommt.
Ihr Fuß berührte seinen.
Kommt gar nicht in Frage,
sagte sie und hob ihre Zeitschrift.
Der Zug hielt. 2 Passagiere stiegen aus. und einer stieg ein.
Ich werde sterben, wenn wir gar nicht allein sein können.
Der Zug fuhr weiter und wieder beugte sich Fleur vor.
Ich lasse nie etwas los. Und du?
Nie. Wirst du mir schreiben?
Nein. Aber du kannst schreiben. An meinen Club.
Hast du Holly ausgefragt?
Ja, aber ich bekam nichts aus ihr heraus. Und ich wollte auch nicht zu neugierig erscheinen.
Was kann das nur sein?
Ich finde es schon noch heraus.
Bei der nächsten Station hatten sie endlich Glück. Der eine Passagier stieg aus. Fleur zog die Jalousie auf ihrer Seite herunter.
Schnell, lehn dich hinaus. Schau so eklig aus, wie du nur kannst.
John schneuzte sich und sah so grimmig aus, wie er konnte. Nie in seinem Leben hatte er so grimmig ausgesehen. Eine alte Dame prallte zurück. Eine Junge versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie ging nicht auf. Der Zug setzte sich in Bewegung. Die junge Dame stürzte zu einem anderen Wagen.
Was für ein Glück! Die Tür klemmt.
Ja, ich habe sie zugehalten.
Der Zug bewegte sich weiter und John sank auf die Knie.
Gib Acht auf den Korridor. Rasch.
Ihre Lippen fanden sich. Und obwohl ihr Kuss nur 10 Sekunden dauerte, fühlte John sich im 7. Himmel. Als er dieser gelassenen Gestalt wieder gegenüber saß, war er leichenblass. Er hörte sie seufzen. Und der Seufzer schien ihm das Schönste, was er je gehört hatte.
Der bezauberndste Beweis, dass ich hier etwas bedeute.
6 Wochen sind eigentlich nicht lang. Und es werden nur 6 Wochen sein, wenn du den Kopf behältst. Und so tust, als ob du nicht mehr an mich denkst. Das ist nötig, um sie zu überzeugen. Siehst du das nicht ein? Steht es mit uns, wenn du zurückkommst, noch immer so, dann werden sie aufhören, sich lächerlich zu machen. Schade, dass es nicht Spanien ist. Es gibt in Madrid ein Mädchen auf einem Bild von Goya, das mir ähnlich ist, sagt Vater. Wir haben eine Kopie davon.
Das war für John wie ein Sonnenstrahl, der aus dem Nebel bricht.
Ich werde es so einrichten, dass wir nach Spanien fahren. Meine Mutter wird nichts dagegen haben. Sie ist nie dort gewesen. Und mein Vater hält sehr viel auf Goya.
Wenn wir in Reading ankommen, steigst du zuerst aus, John. Gehst hinunter zur Schleuse und wartest auf mich. Ich werde das Auto nach Hause schicken und wir gehen den Uferweg hinauf.
John nahm dankbar ihre Hand und sie saßen schweigend, die Welt vergessend da und behielten den Korridor im Auge. Doch der Zug schien jetzt doppelt so schnell zu fahren und sein Geräusch übertönte Johns Seufzer.
Wir sind bald da. Auf dem Uferweg ist man allen Blicken ausgesetzt. Noch ein Kuss. Ach, John, vergiss mich nicht.
John küsste sie stürmisch. Und bald konnte man einen zerstreut aussehenden jungen Mann mit glühenden Wangen aus dem Zug springen sehen, der seine Taschen nach der Fahrkarte durchsuchte.
Als sie endlich am Uferweg ein Stückchen hinter der Schleuse wieder mit ihm zusammentraf, hatte er seinen Gleichmut einigermaßen wiedergefunden.
Wenn eine Trennung unbedingt nötig ist, will ich keine Szene machen.
Ein frischer Wind vom Fluss her trieb die helle Seite der Weidenblätter ins Sonnenlicht empor und ihr leises Rascheln folgte den beiden.
Ich habe dem Chauffeur gesagt, dass das Fahren im Zug mich schwindlig gemacht hat. Hast du natürlich ausgesehen, als du ausstiegst?
Ich weiß nicht. Was ist natürlich?
Für dich ist es natürlich, wirklich glücklich auszusehen. Als ich dich zuerst sah, dachte ich, du seist ganz anders als alle anderen Leute.
Genau, was ich dachte, als ich dich sah. Ich wusste sofort, dass ich nie eine andere lieben würde.
Schau, John. Du kannst gerade sehen, wo ich über den Fluss muss. Dort um die Biegung, wo der Wald beginnt.
John sah einen Giebel, 1 oder 2 Schornsteine, ein Stück Mauer durch die Bäume. Und sein Herz wurde schwer.
Ich kann nicht länger bleiben. Weiterzugehen hat keinen Sinn. Hinter der Hecke ist alles offen. Wir müssen uns hier trennen.
Schweigend gingen sie Hand in Hand auf die Hecke zu, wo Schlehen und Rotdorn, rot und weiß in voller Blüte standen.
Mein Club ist der Talisman. Stratton Street, Piccadilly. Briefe sind dort ganz sicher. Und ich bin mindestens einmal in der Woche dort.
John nickte. Sein Gesicht war ernst. Die Augen starrten gerade vor sich hin.
Heute ist der 23. Mai. Am 9. Juli werde ich um 3 Uhr vor Bacchus und Ariadne sein, ja?
Ich werde kommen.
Leb wohl, John.
Eine Sekunde standen sie mit eng verschlungenen Händen. Dann trafen sich ihre Lippen zum dritten Mal. Und als sie sich trennten, lief Fleur davon und verschwand hinter der Hecke. John blieb stehen, wo sie ihn verlassen hatte, die Stirn gegen eine Blütendolde gedrückt.
Fort. Für eine Ewigkeit. Für 7 Wochen, weniger 2 Tage.
Und hier stand er und versäumte den letzten Blick auf sie.
Er lief hinter die Hecke. Sie ging rasch, dann wandte sie den Kopf noch einmal. Er sah ihre Hand eine kleine, flüchtige Bewegung machen. Schließlich eilte sie weiter und entschwand bald ganz seinen Blicken. Rasch ging er zurück zum Bahnhof in Reading. Den ganzen Weg nach London und von dort nach Wanson saß er mit seinem aufgeschlagenen Buch auf den Knien und brütete über einem Gedicht, so voller Gefühl, dass es sich nicht reimen wollte.
Neuntes Kapitel. Launen.
Soames stand unbeweglich vor einem Alfred Stevens, seinem liebsten Bild. Er drehte sich beim Öffnen der Tür nicht um, doch sie wusste, dass er es gehört hatte und wusste, dass er gekränkt war. Sie trat leise hinter ihn, schlang die Arme um seinen Hals und schob ihr Gesicht über seine Schulter, bis ihre Wange sich an seine schmiegte. Das hatte noch nie versagt. Jetzt aber versagte es. Und sie war auf das Schlimmste gefasst.
Du bist also doch noch gekommen.
Ist das alles, was ein böser Vater mir zu sagen hat?
Sie rieb ihre Wange an seiner.
Weshalb lässt du mich wie auf Kohlen sitzen und hältst mich immer wieder hin?
Ach, es war ganz harmlos.
Harmlos? Als ob du wüsstest, was harmlos ist und was nicht.
Also bitte, dann sag es mir. Und sei ganz offen.
Du bist mein einziger Trost und jetzt benimmst du dich so.
Fleurs Herz begann zu klopfen.
Wie denn, mein Lieber?
Soames warf einen Blick auf sie, voller Misstrauen und doch voller Zärtlichkeit.
Du weißt, was ich dir sagte. Ich möchte mit diesem Teil der Familie nichts zu tun haben.
Ja, liebster Papa. Aber ich weiß nicht, warum das mich betrifft.
Ich will keine Gründe nennen. Du solltest mir vertrauen, Fleur. Du kennst meine Wünsche und trotzdem bist du 4 Tage länger dort geblieben. Und ich vermute, dass der Junge heute mit dir kam.
Fleur wandte den Blick nicht von ihm.
Ich frage dich nichts. Ich forsche nicht nach, wo es dich betrifft.
Würde es dir Freude machen, wenn ich dir verspreche, ihn, sagen wir, die nächsten 6 Wochen nicht zu sehen?
6 Wochen? 6 Jahre? 60 Jahre, wenn möglich! Mach dir nichts vor, Fleur. Mach dir nichts vor.
Vater, was ist es denn?
Sag mir nicht, dass du töricht genug bist, deine Gefühle für etwas anderes als eine Laune zu halten. Das wäre zu viel.
Fleur, die ihn noch nie so erlebt hatte, dachte...
Dann ist es sehr ernst. Was in aller Welt kann es nur sein?
Sie schob ihre Hand unter seinen Arm und sagte leicht hin...
Natürlich ist es eine Laune. Nur, dass ich meine Launen liebe und deine nicht, Vater.
Meine Launen.
Wiederholte Soames bitter und wandte sich ab.
Launen. Ich weiß nicht. Sie ist so eigenwillig. Was soll ich nur tun? Fleur.
Und lange blickte er gedankenverloren in den Garten hinaus.
Sie hörten Die Forsyth-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. 8. Teil. Goya. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler. Der alte Joyen Gunnar Möller. Der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag. Soames Udo Schenk. Irene Irina Wanker. John Paul Herwig. Fleur Laura Mehr, Profond, Peter Fricke, Winifred, Dagmar Heller, Holly, Bettina Redlich. Außerdem Detlef Kügo, Peter Rühring und andere. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Haller. Assistenz Sikard Fieber. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk. Unterhaltung Wort 2002.